Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Martin Heidegger gehört zu einem gar nicht so kleinen Kreis von Intellektuellen der Zwischenkriegs- und NS-Zeit, die man als postkatholisch bezeichnen kann. Ein paralleler Fall ist etwa sein Gießener Philosophenkollege August Messer, der im Gegensatz zu Heidegger auch förmlich aus der Kirche austrat. Für beide, für Heidegger wie für Messer, war dabei der Antimodernismus des päpstlichen Lehramts vor 1914 ausschlaggebend. Papst Pius X. bekämpfte damals eine Häresie, die er selber definiert hatte, den sogenannten Modernismus, ein vermeintlich geschlossenes System von agnostisch-immanentistischer Philosophie, von historischer Bibel- und Dogmenkritik, von symbolistischer Dogmeninterpretation, kirchlichem Reformismus und autonomer Laientätigkeit in Politik und Gesellschaft. In seiner Enzyklika Pascendi Dominici Gregis von 1907 hatte Pius X. diese verwerfliche Ansicht der Modernisten entlarvt und unter anderem geschrieben über den Reformismus: Das kirchliche Regiment soll in jeder Beziehung reformiert werden. Das ist die schädliche Absicht der Reformisten, der Modernisten. Es hat sich innerlich und äußerlich ihrem modernen Bewusstsein, das ganz und gar zur Demokratie neigt, anzupassen. Deshalb muss der niedere Klerus und ebenso die Laienwelt ihren Anteil am Regiment erhalten und die über alles Maß zentralisierte Autorität muss dezentralisiert werden. Für den Papst war eine satanische Gefahr, eine apokalyptische Situation im Inneren der Kirche eingetreten. Ihr musste mit einem starken Akt zentralisierter Autorität entgegengetreten werden, ein Akt, der eigentlich ohne Beispiel in der Kirchengeschichte ist. Der Papst begnügte sich nicht nur damit, dieses System zu entlarven, darzulegen, dann jeden einzelnen Vertreter des Systems quasi in den Status Confessionis zu zwingen durch den Antimodernisteneid, sondern er erließ eben auch weitere disziplinäre Maßnahmen, etwa Zensoren und Kontrollgremien in jeder Diözese zur Maßregelung Verdächtiger, Dozenten und Priesteramtskandidaten. Es ist seit der intensiven Forschung zu den katholischen Anfängen Heideggers bekannt, Hugo Ott ist ja auch unter uns, dass Heidegger in jugendlich ultramontaner Begeisterung auch den päpstlichen Antimodernismus zunächst öffentlich verteidigt hat. Im Jahr 1910 warnte Heidegger in einer Zeitschrift für katholische Akademiker vor dem schrankenlosen Autonomismus des modernen Individualismus. Die Kirche wirke deshalb in ihrem antimodernistischen Kampf mit Recht den zersetzenden Einflüssen des Modernismus entgegen, der im Gegensatz zur alten Weisheit der christlichen Tradition stehe. In einem anderen Artikel hat Heidegger auch förmlich den Antimodernisteneid verteidigt. Doch wandelte sich Heideggers positive Haltung zum päpstlichen Antimodernismus während seines Freiburger Theologie- und Philosophiestudiums. Pius X. hat 1914 noch ein letztes Motu Proprio erlassen, Doctoris Angelici, in dem er einschärfte, dass gegen die Flut des Materialismus, Monismus, Pantheismus, Sozialismus und Modernismus eben nur die Philosophie und Theologie des heiligen Thomas von Aquin als schützender Damm helfen könne. Nur Lehranstalten, die diese Philosophie und Theologie zugrunde legten, sollten in Zukunft noch akademische Grade, die von der Kirche anerkannt würden, verleihen können. Heidegger kommentierte, der Brief ist bekannt, dies in einem Schreiben an seinen Gönner, den Freiburger Dogmatikprofessor Engelbert Krebs, so: Das Motu Proprio über die Philosophie fehlte noch. Vielleicht können Sie als Akademiker noch ein besseres Verfahren beantragen, dass sämtlichen Leuten, die sich einfallen lassen, einen selbstständigen Gedanken zu haben, das Gehirn ausgenommen und durch italienischen Salat ersetzt wird. Für philosophischen Bedarf könnte man an Bahnhöfen Automaten aufstellen, für unbemittelte gratis. Im Jahr 1919 formulierte Heidegger dann endgültig, dass er die Freiheit der Überzeugung und Lehre nur außerhalb kirchlich-theologischer Bindung finden könne. Ein typisch modernistisches Ressentiment hegte noch der alte Heidegger, wenn er 1947 gegenüber Max Müller äußerte, die ganze Dogmatik der Kirche sei jesuitisch verphilosophiert. Ja, also diese aristotelisch-thomistische Metaphysik bleibt für ihn lebenslang ein Feindbild. Sie sehen also, im Sinne von Papst Pius X. war Heidegger also doch noch ein Modernist geworden und damit hätte sich unser Thema eigentlich schon erledigt. Doch so einfach ist es natürlich nicht. Denn der katholische Antimodernismus, der Sie hier interessiert, ist nicht einfach in derjenige, der sich gegen das heresiologische Konstrukt des katholischen Modernismus richtete. Relevant ist vielmehr der Antimodernismus im Sinne einer modernitätskritisch-autoritären Haltung, wie sie sich bei sogenannten Modernisten ebenso wie bei Antimodernisten im katholisch-theologischen Sinne findet. Auf diesen Punkt hat Friedrich Wilhelm Graf schon vor nunmehr 20 Jahren hingewiesen, indem er die antimodernen Seiten sogenannter Modernisten, ihre modernitätskritische Sehnsucht nach organischer Ganzheit, ihre zuweilen völkisch-vitalistische Schlagseite und ihr oftmals anti-intellektualistisches existenzielles Pathos betonte. Zugleich akzentuierte Graf die strukturelle Modernität des römischen Konservatismus, der durch klare Innen-Außen-Unterscheidungen Orientierung in einer komplizierten modernen Welt zu schaffen verstand und damit scheinbar modernitätstauglicher als die Reformtheologie war. Werfen wir also einen zweiten Blick auf die katholische Kritik an der Moderne und ihre mögliche Bedeutung für die Ideologieanfälligkeit Heideggers. Ein erster Punkt betrifft hier den langen Schatten, den der katholische Antiliberalismus und Ultramontanismus aus dem 19. Jahrhundert nicht nur in das Kulturkampf- und Altkatholizismus geplagte Messkirch, sondern in die ganze Erzdiözese Freiburg hineinwarf. Den Sound ultramontaner Modernitätskritik des jungen Heideggers, diesen Sound von vor 1914, kann man schon 20 Jahre zuvor im Tagebuch seines späteren theologischen Lehrers Josef Sauer vernehmen, bei dem Heidegger 1909 ein Mystikseminar besucht hat. Josef Sauer, also eben ein anderer Priesteramtskandidat der Diözese, trat 1891 eine Rundreise durch Süddeutschland an, durfte Ulm besuchen und registriert nicht nur die Töchter Israels in einem Ulmer Restaurant, sondern bedauerte in Münster auch, dass jetzt der saftlose Protestantismus darin seinen gehaltlosen Gottesdienst feiert. Wenig später vermerkt Sauer, in Schweden soll sich laut Bericht vor einiger Zeit eine Beamtenfrau erschossen haben, weil ihr Kanarienvogel ihr entflogen. Dieser Fall lässt uns wieder so recht einen Einblick tun in die nach außen übertünchte Verkommenheit und Versumpftheit unserer vom Materialismus und Atheismus durchfressenden Gesellschaft. Den Glauben an Gott, an ein höheres Wesen, werfen sie mit frivoler Gleichmäßigkeit über Bord. Und warum? Ein Wesen, das allmächtig ist, das unser gerechter Richter einst sein wird, ist zu unbequem, ist ein steter Mahnruf, den das noch wache Gewissen mit Donnerstimme dem in sinnlichen Gelüsten schwelgenden Menschen entgegenruft. Die Liebe, die nur Gott, dem Schöpfer des Alls, gehören sollte, wird in eine Affenliebe verwandelt und führt schließlich das verdiente, aber gleichwohl grauenhafte Ende des Selbstmordes herbei. Und das ist eben für Sauer der Erfolg des viel gepriesenen, so wörtlich, Freimaurer-Fortschrittes in unseren Tagen. Und er ergänzt dann, vor einiger Zeit sah ich ein Bild an der großen Freiheitsstatue in New York, lagen oben um die Lampe eine Unmasse Vögel, die ermüdet vom langen Flug und dem Licht als dem erwünschten Ziele zueilend, hier durch Einrennen des Kopfes ein klägliches Ende fanden. Gilt ein Ähnliches nicht auch für Menschen? Sie verbluten sich kläglich am Fuße der Freiheitsgöttin, die sie zu erstürmen müssen, geglaubt. Ja, also hier haben Sie, das ist jetzt nicht nur Sauer, das sind quasi ultramontane Stereotypen, die Sie eigentlich in dieser Zeit, auch 20 Jahre später bei Heidegger, voraussetzen können. Obwohl der Reformkatholizismus um 1900 dieses letztlich kulturell dualistische ultramontane Paradigma etwas relativierte, blieb es dem kulturellen Code nicht zuletzt des badischen Katholizismus tief eingeschrieben. Zum Freimaurerfortschritt gehörte in der ultramontanen Modernitätskritik auch ein antikapitalistischer kultureller Antisemitismus. Auch hierzu ein plastisches Zitat von dem Freiburger Exegeten und späteren Rottenburger Bischof Paul Wilhelm von Kepler, ein auch massenwirksamer Autor, der seine Wanderfahrten und Wallfahrten in den Orient in einem 1894 erschienenen Band verewigte. Der erreichte bis 1922 in 10 Auflagen 24.000 Exemplare und stand vielleicht auch in Messkirch im Wohnzimmerschrank. Kepler zeigt sich in diesem Werk ergriffen vom freitagabendlichen Gebet an der Jerusalemer Klagemauer, fügt dann aber hinzu. Kaum sollte man glauben, dass das Stammesbrüder jenes entarteten Teils des Judenvolkes sind, der außerhalb Palästinas den Christenvölkern wie ein Pfahl im Fleische sitzt, der ihnen das Blut aussaugt, sie knechtet mit den goldenen Ketten der Millionen und mit den Rohrzeptern giftgetränkter Federn, die öffentlichen Brunnen der Bildung und Moral durch Einwerfen ekliger und eitriger Stoffe vergiftet. Dem Judentum Jerusalems gegenüber stimmt sich die Antipathie in Mitleid und Erbarmen um. Nicht ganz so scharf formulierte, aber ähnlich gelagerte Antisemitismen, bei denen die Juden als Projektionsfläche für all das dienten, was der ultramontane Katholizismus an der kapitalistischen Moderne auszusetzen hatte, dürfte der junge Heidegger wahrscheinlich auch immer wieder im Heuberger Volksblatt gelesen haben. Das könnte man sich daraufhin ruhig mal angucken. Doch kommen wir nun endlich zur Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Der Krieg stellte auch für den Katholizismus eine Wendemarke dar. Die Phase nach 1900, in der Theologen wie Albert Ehrhardt auch katholischerseits die Legitimität der Neuzeit vertreten konnten, war nun zumindest auf der Ebene mehrheitsfähiger, offener Diskussion vorbei. Exemplifizieren wir dies wieder an einem Freiburger Beispiel, an Heideggers Gönner Engelbert Krebs, dem vielseitigen Dogmatiker und Bankierssohn. Krebs' theologische Entwicklung nach dem Weltkrieg weist deutlich in eine antimoderne Richtung, denn nicht nur im Protestantismus wurde der Krieg als ein Gericht über die liberale Theologie gesehen. Auch Krebs machte nun Front gegen den modernen Subjektivismus, dem er in Dogma und Leben die katholische Kirche in ihrer Objektivität und ihrer straffen Führungsstruktur entgegenstellte. Mit seinen zahlreichen Vorträgen und Broschüren wurde Krebs zu einem der wichtigsten Künder des Vir Sacrum Catholicum, also des heiligen katholischen Frühlings der Weimarer Zeit, mit den Bewegungen vieler Art, dem monastischen Frühling, also die Benediktiner kehren zurück nach Württemberg und nach Baden, es werden wieder Abteien gegründet, der Jugendbewegung, der Akademikerbewegung und der liturgischen Bewegung, die Krebs als Beweis für die katholische Fähigkeit zur Prägung der ansonsten desorientierten Gesellschaft dienten. Abthilde von Zherwegen von Maria Laach, bedeutender Vertreter der liturgischen Bewegung, hat diese Wende nach 1918 später bekanntermaßen so zusammengefasst: Als Gegenstoß gegen Liberalismus und Individualismus entstand der katholische Akademikerverband, im Bereich des Religiösen die liturgische Bewegung und auf politischem Gebiet der Faschismus. Neben dieser modernitätskritischen Begeisterung für einen objektiven Siegkatholizismus, wie ihn auch zeitweilig Max Scheler kündete, also Scheler war im Grunde genommen der große Vordenker mit seinem berühmten Aufsatz im Hochland, neben dieser modernitätskritischen Begeisterung gab es bei katholischen Intellektuellen auch eine eher aggressiv-depressive Zeitkritik, wie wir sie eben in den Tagebüchern des enttäuschten Monarchisten Josef Sauer finden. Das ist eben meine Freiburger Verbindung, Josef Sauer, der hier ja lange Zeit an der Universität gewirkt hat und eben auch im Rektorat Heidegger eine wichtige Rolle gespielt hat. Sauer setzte der Zusammenbruch von 1918 schwer zu. Er dankte in einem Brief einer nationalgesinnten katholischen Adligen für ihren frischdeutschen Brief und freute sich, Zitat, dass noch Menschen da sind, die die Anbetung der verschiedenen goldenen Kälber, welche die Revolution und Republik uns beschert haben, nicht besinnungslos mitmachen. Und seine weiteren Ausführungen stellen dann die absolute Spitze an antikapitalistisch-antisemitischer Polemik gegen Wuchergeist und Kriegsgewinnler dar, der er sich eben in diesen Privatäußerungen dieser Zeit bediente. Also Zitat, am Mark des deutschen Volkes haben sich Blutsauger festgebissen, die von selber nicht weichen werden. Das Mittelalter hat von Zeit zu Zeit alle 50 Jahre einmal alles, was an Juden innerhalb eines Gemeinwesens hauste, totgeschlagen oder ins Wasser geworfen. Wir verstehen heute diese nüchterne Praxis, die wir so lange als Gipfel der Barbarei anzusehen gewöhnt waren, in einem Zeitalter, das sich in seinem Humanitätskult immer zu brüsten pflegte und doch tollste Inhumanität erzeugte. Im Allgemeinen steckt noch viel Kraft und Gesundum im Volke. Es braucht heute nur ein Führer aufzustehen, der das Zeug dazu hat und weiß, was er will, und er wird das Volk mit sich reißen. 14 Jahre später war Sauer dann weniger begeistert, als diese Vision von 1919 dann Realität wurde. Es ist an dieser Stelle nicht möglich, den antimodernistischen Diskurs im deutschen Katholizismus der Weimarer Republik vollständig zu rekonstruieren. Dieser Diskurs prägte natürlich auch nicht den Katholizismus als Ganzen und ein christlicher Gewerkschafter aus Mönchengladbach hatte andere politische Optionen als eine deutschnationale katholische Gräfin aus Oberschwaben. Und überhaupt, das darf man auch in Freiburg sagen, ist das Attribut katholisch an sich noch keine differenziert aussagekräftige analytische Kategorie der Geschichtswissenschaft. Dennoch war dieser Diskurs vorhanden. Und für die systematische Theologie hat ihn etwa Thomas Ruster in seinem Buch Die verlorene Nützlichkeit der Religion sehr schön rekonstruiert. Ich möchte Sie hier diesen Diskurs an Narrativen meines eigenen Faches der Kirchengeschichte etwas ergänzen und auch an diesem Beispiel eben rekonstruieren. In den kirchengeschichtlichen Darstellungen katholischer Provenienz nach 1918 zeigt sich, dass die alten modernitätskritischen Stereotypen des ultramontanen kulturellen Dualismus nach 1918 wieder neu rezipiert wurden. Und zwar oft von desillusionierten Reformkatholiken, die in der Krise nach neuer Orientierung suchten. Oftmals diente dabei vitalistisches Gedankengut zur ganzheitlich antimodernen Aufschäumung der alten ultramontanen Stereotypen. Es ergab sich der verblüffende Effekt, dass die alte ultramontane Kritik aus dem 19. Jahrhundert an der bösen Neuzeit, der Aufklärung, dem Kantianismus, dem Historismus nun plötzlich modern bzw. für nicht-theologische Zeitgenossen neu plausibel wurde. Denn in der von Otto Gerhard Oechsle sogenannten Krise der Wirklichkeit nach 1918 gaben eben nicht mehr Neukantianismus und Historismus den Ton an, sondern George Jünger wie Friedrich Gundolf, die sich an Nietzsches monumentalischer Historie orientierten. Was Gundolf bereits 1911 über den Relativismus als die heutige Form des Atheismus und über die schädliche Tendenz der Zerbröckelung und Zentrifugalisierung sagte, die mit Renaissance und Reformation begonnen habe, das wurde nun nach 1918 immer mehr Common Sense. Jetzt wollte man den Kampf gegen einen unsinnlichen Relativismus, gegen nicht erlebtes Wissen und historische Abstraktion führen, einen Kampf zwischen Absolutem und Relativen. Und vor diesem Hintergrund vieles katholischen Kirchenhistorikern leicht, ein sogenanntes geistesgeschichtliches Gesamtbild der neuzeitlichen Kirchengeschichte zu entwerfen, das eben alte ultramontane Stereotypen erneuerte und nach dem subjektivistischen und individualistischen Zerfall seit dem Spätmittelalter nun eine Rückkehr zu Objektivität und Gemeinschaft prophezeite. Ich gebe ein paar Beispiele, dass Sie sich eben auch hineinhören in dieses Narrativ, was doch stark prägend war und was im Grunde genommen noch in die 60er, 70er Jahre hinein prägend geblieben ist. Eines der wichtigsten kirchenhistorischen Lehrbücher der 20er Jahre stammte von dem in München wirkenden Schwaben Alois Knöpfler. Er hat es mitten im sogenannten Revolutionswahnsinn festgestellt und nun sah eigentlich der ursprünglich reformkatholisch eingestellte Knöpfler die ganze Entwicklung seit dem Verhängnis von 1789 vor allem unter negativen Vorzeichen. Zitat: Auf dem fast 2000-jährigen Gang, den die Kirche Jesu Christi seit ihrer Stiftung bis heute in dieser Welt zurückgelegt hat, ist ihr der Irrtum von innen und außen in vielgestaltiger Form hindernd in den Weg getreten. Von den apostolischen Zeiten an durch alle Jahrhunderte herab hat sie zu kämpfen gehabt gegen den theoretischen und praktischen Unglauben. Kaum jemals ist aber dieser Unglaube so bewusst antichristlich aufgetreten, hat der Religion des Kreuzes gegenüber so trotzig sein Non Credam gesprochen, wie gerade im 19. und 20. Jahrhundert. Dieses Antichristentum verkörpert sich heute in erster Linie im Freimaurertum und im sogenannten Sozialismus, der seinerseits wieder in zweierlei wurzelt, theoretisch in den atheistisch-materialistischen Weltanschauungen, praktisch in dem Ringen zwischen Pauperismus und Kapitalismus um die Neugestaltung der Wirtschaftsverhältnisse, besonders in der Großindustrie. Die hier erreichte Nähe zur negativen ultramontanen Zeitanalyse des 19. Jahrhunderts ist unverkennbar und dieses Narrativ einer Deszendenzgeschichte seit 1789 wurde noch ausgebaut von dem Kirchenhistoriker Josef Lotz in seiner Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung, die 1933 bei Aschendorf in Münster erschien und in purgierter Form auch nach 1945 eine große Wirksamkeit entfaltete. Letztens hatte ich eine ukrainische Doktorandin da, die mir Dinge aus Lotz erzählte. Der ist also in alle Weltsprachen übersetzt worden, auch ins Russische. Und gerade im Russischen, der russischen Orthodoxie wird so eine Art von Geschichtsdeutung ja auch gutiert. Lotz interpretierte die abendländische Geistesgeschichte seit dem Spätmittelalter als steten Abfall von der hochmittelalterlichen Objektivität und als Hinwendung zu individualistischer und subjektivistischer Zersetzung. Vor diesem Hintergrund konnte er dann die Erneuerung der anti-individuellen Volksgemeinschaft im nationalsozialistischen Staat als heilsgeschichtlichen Umschwung deuten. Gerade auch in Freiburg war eine solche Geschichtsdeutung in den 1930er Jahren präsent. Auf Anraten seines kirchenpolitischen Gewährsmannes Mohr hatte Martin Heidegger als Rektor 1934 der Berufung von Ludwig Andreas Veit auf den kirchenhistorischen Lehrstuhl der Theologischen Fakultät zugestimmt. Veits Berufung war schwierig gewesen, weil er in seinem Kirchengeschichtslehrbuch von 1933 den Rassenhochmut Wilhelms II. Und das arische Christentum mancher Protestanten getadelt hatte. Das ist den Gutachter nicht entgangen, aber Veit entwickelte eben ansonsten ein anschlussfähiges antimodernes Narrativ. Für ihn war der Individualismus der große Nenner der Neuzeit. Von ihm her führt der Weg der Säkularisierung des Geistes in Staat und Kulturgesellschaft durch die Zeiten des Fürstenabsolutismus bis hin zu den großen Ismen des der übernatürlichen Bindung ganz entledigten Menschentums zum Liberalismus, zur Staatsallmacht, zum hemmungslosen Nationalismus, zum Sozialismus und Bolschewismus. Diese ultramontane Kritik an der Staatsallmacht, also Hegel ist quasi der Vorläufer alles Bösen in der Hinsicht, die konnte dann auch später gegen den Nationalsozialismus gewendet werden. Veits pauschale Kritik an Kapitalismus und Bürgertum ließ sich gerade vor dem Hintergrund der Positionen Heideggers interessant. Seelen werden in Maschinen, Kunst in Technik, Kultur in Zivilisation, Qualität in Quantität verwandelt. Die Materie herrscht absolut. Man nennt dies heute Amerikanismus. Ja. Also das ist jetzt natürlich nicht originell. Die Zitate dienen quasi nur dazu, Ihnen zu verdeutlichen, wie breit diese Stereotypen eben auch in Lehrbüchern, die also alle Theologiestudenten dann in die Hand nahmen, verbreitet waren. Vor diesem vitalistischen Hintergrund kann es kaum überraschen, dass Veit nach 1933 auch Wege zur Verständigung mit dem Nationalsozialismus fand. Bei seiner Antrittsvorlesung 1934 über die Ahnenprobe des stiftsmäßigen deutschen Adels, also wenn Sie früher eben ein Domkapitel wollten, mussten Sie nachweisen, dass Sie also 24 hochadlige Vorfahren hatten, mussten eine Tafel mit den Wappen dann vorlegen. Also er spricht über diese Ahnenprobe und führt dann in Anspielung auf die damals aktuellen Nürnberger Rassegesetze dieses aus. Zitat: Wenn wir nun heute nach dem Willen des Führers unsere eigene Probe auf das deutsche Blut vorlegen, so kommt dies der Stiftsmäßigkeit des deutschen Volkes als Ganzes gleich, aber nicht mehr in Rücksicht auf eine kirchliche Pfründe, sondern um des Deutschseins selber willen. Und dafür wissen alle wahrhaft Deutschgesinnten dem Führer deutschen Dank. Dieser Zusammenklang von klassischem ultramontanen Antiliberalismus und Nationalsozialismus gegen den zersetzenden Individualismus, dieser Zusammenklang avancierte im Dritten Reich zum Common Sense der katholischen Kirchengeschichtslehrbücher. Und jetzt noch ein allerletztes Zitat aus Tübingen, das sehr einflussreiche Lehrbuch von Karl Bielmeier, was denn auch noch bis in die 60er Jahre hinein gebraucht wurde. Und dann glauben Sie mir es, glaube ich, wirklich, dass diese Stereotypen einfach dann weit verbreitet waren. Also, letztes Zitat. Die Hauptursache dieser für Christentum und Kirche ungünstigen Lage ist der oft beklagte Subjektivismus und Individualismus, der von Renaissance und Aufklärung entbunden und ausgebildet worden war und sich nun in seinen letzten Konsequenzen auswirkte. Ihm huldigte der Liberalismus, das ist jene Weltanschauung und Parteirichtung, die eine ungehemmte Bewegungsfreiheit des Einzelnen verlangt. Im Jahr 1933 vollzog sich eine entscheidende Wendung durch die neue nationale Revolution. Die nationalsozialistische Bewegung mit ihrer Sehnsucht nach einem deutschen Lebensideal und einem stark nicht individualistisch zersetzten Staat brach sich mit solcher Wucht Bahn, dass der Reichspräsident ihren Führer Adolf Hitler zum Reichskanzler berief. Ich komme zu einem kurzen Fazit. Auch wenn man den postkatholischen Charakter von Heideggers Existenz nach 1919 ernst nehmen muss und schwarzen Heften wimmeln ja auch quasi von antichristlichen Stellungnahmen. Und auch wenn man keine voreiligen historisch-genetischen Abhängigkeiten behaupten will, kann man doch festhalten, dass Heideggers Äußerungen in den schwarzen Heften eine bestimmte Nähe zu einem ultramontanen antimodernistischen Narrativ hatten, nach dem man gerade in Freiburg nicht lange suchen musste. Eine Funktion dieses besonderen, keinesfalls flächendeckenden katholischen Antimodernismus war auch ein nicht-rassistischer, kulturell-politischer Antisemitismus. Also gestern ist ja die Rede davon gewesen bei Herrn Martin, wie viel sich Heidegger quasi darauf zugute hält, dass er eben einen nicht-rassistischen Antisemitismus hat. Das ist genau auch die Idee des katholischen Antisemitismus, des doppelten Antisemitismus, der eben den schlechten rassistischen Antisemitismus ablehnt, aber den guten quasi kulturell-moralischen Antisemitismus dann bejaht. Insofern kann man als Katholizismusforscher die Einträge in den Heften nicht wirklich überraschend finden. Andererseits können sie einen doch überraschen. Den anderen erstickte dieses Narrativ im Munde, als der Antisemitismus mörderische Wirklichkeit wurde. Kommen wir nochmal auf Josef Sauer zurück. Er konnte sich nicht beruhigen, als die Freiburger Synagoge brannte. Er sah das deutsche Volk geschändet und entehrt. Und er war entsetzt, als er von tierischen Morden an der Ostfront hörte. Martin Heidegger blieb davon scheinbar unberührt und reproduzierte auch in dieser Zeit die alten Stereotypen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Das war nochmal eine anders perspektivierte Einordnung Martin Heideggers. Wir haben noch Zeit. Zurückfragen.
Dieter Thome ist mein Name. Vielen Dank, Herr Arnold, für diesen großartigen Vortrag. Ich wollte Sie an einem Punkt noch zu weiteren Erläuterungen bringen, denn es ist ja so, dass wir jetzt zu dem Befund kommen, dass diese ganze Kritik am Liberalismus, Individualismus und so weiter, die gerade bei den Heidegger-Abhandlungen der 30er Jahre flagrant ist und in den schwarzen Heften natürlich auch, dass diese Kritik also in der Tradition dieses Modernismus, dieser frühen Modernismuskritik liegt. Und parallel dazu aber war Heidegger ja die Distanzierung vom Katholizismus erfolgt, sodass wir doch irgendwie ein interessantes Phänomen der untreuen Treue haben, weil er oft, glaube ich, aber ohne das wirklich je zu thematisieren, nach meiner Kenntnis, diese Individualismuskritik fortschreibt, in eigenem Recht, ohne dabei zu sagen, ja, übrigens, das ist katholisch, was ich da mache, und umgekehrt eben parallel das genau nicht zugeben kann, weil er ja nicht mehr katholisch sein will. Und das ist aber irgendwie eine Spannung.
Also genau das, so würde ich das auch sehen. Also ich kann es auch nicht weiter auflösen, aber auch an anderen Punkten sieht man diese bleibende Spannung. Also gestern Abend Frau Heinz hat diesen soteriologischen Charakter angesprochen seiner Philosophie. Heute Herr Sommer hat eben von dieser priesterlichen Philosophie gesprochen. Und ich glaube, auch diesen ganzen Gestus Heideggers, der eben mal Priesteramtskandidat gewesen war, diesen existenziellen Bruch, den er da vollzogen hat, also quasi eben nicht diesen Weg zum Priestertum denn zu gehen, das muss eben hinterher denn auch, wenn er denn etwas anderes macht, muss es quasi wieder irgendwie aufgehoben werden. Das ist eben auch so ein Punkt, wo eben auch so komplexe Verhältnisse der Abhängigkeit da sind. Und ich denke, es ist ihm das wahrscheinlich auch gar nicht so zu dem Bewusstsein gekommen, dass er da eigentlich in Narrativen drinsteckte, die für ihn von daher schon eine hohe Plausibilität hatten von seiner katholischen Herkunft her. Also ich möchte jetzt auch keine historisch-genetische Abhängigkeit denn später behaupten, aber es ist auch insofern gar nicht untypisch, also quasi jemand, es gibt ja viele von diesen Reformtheologen, die sich zunächst eben gegen diesen päpstlichen Antimodernismus denn wenden, Und dann, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg, wird er für sie plötzlich plausibel. Ja, also sie sehen dann quasi, wir müssen doch quasi wieder zu einer objektiven Geschlossenheit dann zurückkommen. Auch da ist er im Grunde genommen ein paralleler Fall zu vielen, die dann eben im Binnenbereich des Katholizismus dann bleiben. Also es ist eine Folie, die sicher vorhanden ist, wo man aber eben im Einzelnen jetzt nicht sagen kann, da ist die direkte Abhängigkeit, würde ich sagen, ja.
Vielleicht ergänzend, ich bin Laie, also ich brauche mich nicht vorstellen. Vielleicht ergänzend, Herr Thome, es ist ja eigenartig bei Heidegger, dass er sich vom Katholizismus distanziert, aber lebenslang diese Verbundenheit nicht aufhebt. Es gibt die berühmte Anekdote, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann die datiert ist. Ich glaube, sie ist nach dem Krieg, ich weiß es aber nicht mehr genau, bei Max Müller, wo Max Müller und Heidegger in einer kleinen Kirche sind, in einer katholischen, und Heidegger kniet vor, als er die Kirche betritt. Er sieht, es ist natürlich eine katholische Kirche mit dem allerheiligsten Licht, und Heidegger kniet nieder. Und Max Müller ist ziemlich erstaunt und fragt ihn, ja, warum knien Sie nieder? Sie haben sich doch distanziert und alles. Und da sagt Heidegger etwas sehr Interessantes. In einem Raum, in dem so viel, ich möchte sagen, sakrale Kraft gegenwärtig ist, da muss man knien. Und im Grunde ist das auch ein Zeugnis dafür, dass er sich innerlich von dieser Spiritualität, ich sage jetzt ausdrücklich Spiritualität und nicht Lehre, von dieser Spiritualität eigentlich nie distanziert hat. Mich würde, aber das ist jetzt ein ganz anderer Punkt, und ich weiß auch nicht, ob der den ganzen Rahmen nicht sprengt, gerade hier in Freiburg interessieren, was Sie denn zur Stellung von Edith Stein, Husserl, wie soll man sagen, Helferin bei der Ordnung von Husserls Schriften, was würden Sie denn zu Edith Steins Katholizismus im Zusammenhang mit diesem Antimodernismus sagen? Auch Hedwig Konrad Martius sind prägnante Namen in dieser ganzen Zeit.
Also das ist dieser, ich würde jetzt in Bezug auf Edith Stein, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Da würde ich mich jetzt also nur zu der Aussage hinreißen lassen, dass sie eben auch zu denen gehört, denen quasi die katholische Kirche in ihrer, sagen wir mal, vermeintlichen Objektivität und Geschlossenheit eben eine intellektuelle Orientierungsfunktion dann angeboten hat. Und wir haben ja auch Konversionen letztendlich dann in der Weimarer Zeit eben von verschiedensten Seiten. Also insofern spielt es damit, wobei sie natürlich in ihrer theologischen Prägung dann ganz anders ist als das, was ich hier als Antimodernismus vorgestellt habe. Vielleicht noch zu dieser quasi Diskussion, die Sie mit Herrn Thome geführt haben. Man muss natürlich auch sehen, diese, sagen wir mal, Wiederannäherung an das Katholische nach 45, ja, oder zumindest an das Milieu, dann die fällt natürlich zusammen mit dieser Zeit, in der Heidegger eben quasi in Staat und Gesellschaft ansonsten eben ganz andere Tendenzen sieht. Und da ist quasi die Kirche letztendlich mal als Hort, sagen wir mal, der Überlieferung oder wie auch immer, ist natürlich als Lebensmacht in Anführungszeichen dann wieder vielleicht neu denn sympathischer gesehen und auch für ihn rein lebenspraktisch natürlich wichtig. Ja? Also er hat denn ja doch da einen gewissen Resonanzraum denn auch gefunden. Da wird ja Kollege Essen auch noch morgen dann zu uns drüber sprechen. Gerade bei dem Zitat von Herrn Sommer, dem letzten Zitat, war ich wirklich, ich weiß nicht, wann ist das genau? Ist es aus den 60er? Jüde? 1950er Jahre. Also das ist, wenn man das als katholischer Theologe liest, also die gewachsene, echte Überlieferung, und Überlieferung wird nicht durch Historie gemacht, sondern dadurch höchstens verstellt und verwirrt, da denkt man unmittelbar an Geißelmann und an die katholische Tübinger Schule und das Leben aus lebendiger Überlieferung. Oder man kann sogar die Kritik von Blondel an Loisy rauslösen, der auch gesagt hat, Tradition ist was viel Komplexeres als das, was du quasi historisch rekonstruieren kann. Also da gibt es vielleicht auch eine neue Konvergenz dann von Denkmustern. Aber ich denke eben letztendlich auch vielleicht noch zu dem einen Thema, dieser Katholizismus ist ja auch nicht, muss ja nicht unbedingt christlich denn sein, sondern das ist halt quasi ein wesentlicher Ausdruck in Anführungszeichen seiner Heimat. Ja? Also das ist quasi vielleicht katholisch, aber nicht christlich, sagen wir mal so. Ja? Gibt es ja auch bei Josef Wittig zum Beispiel. Wir haben ja auch denn so völkische Inkulturationstheologien in dieser Zeit, also Leben Jesu in Palästina und anderswo, da ist vor allem Schlesien denn wichtig, ja, und nicht, sagen wir mal so das Christliche. Also gut, aber das ist komplex.
Ja, vielen Dank für Ihren informativen Vortrag. Etwas polemisch formuliert könnte ich jetzt vielleicht sagen, dass das Heidegger-Bashing weitergeht.
Ja, genau.
Nachdem im gestrigen Vortrag der Heidegger der 30er Jahre auf den der 20er Jahre projiziert wurde und als antisemitisch und narzisstisch dargestellt wurde, bezieht man sich jetzt heute, zumindest bisher, vorwiegend auf den Heidegger der 30er Jahre und stellt natürlich fest, dass hier ein schlimmer Antimodernismus und ein Antisemitismus, der ja wirklich schlimm genug ist, vonstatten geht. Mir ist allerdings nicht klar, auch nach Ihren erhellenden Erläuterungen, wie der Heidegger von Sein und Zeit, wie der Heidegger der 20er Jahre, der sich meiner Ansicht nach sehr offensichtlich in die Tradition der Transzendentalphilosophie stellt, der sich an Kant minutiös abarbeitet, und zwar kenntnisreicher als noch der gesamte deutsche Idealismus das getan hat, wie so jemand so abdriftet, so abgleitet in schlimm antimodernistische und antisemitische Parolen. Die Frage ist nicht nur an Sie gerichtet, sondern auch an Ihre Vorredner.
Genau. Zugleich, oder was ist das? Vielleicht erlaube ich mir an dieser Stelle eine Hypothese. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Heidegger aus diesem katholischen Milieu kommt. Das ist Beheimatung. Aber jemand wie Heidegger hat natürlich auch intellektuelle Interessen. Und er wird mit einer katholischen Dogmatik konfrontiert, die auch nicht dem geringsten intellektuellen Niveau mehr standhält. Das bricht zusammen. Das muss man auch als weiteren Hintergrund für Ihre Frage nehmen. Bezogen auf die 20er Jahre, Sein und Zeit, natürlich rezipiert er Kant in Sein und Zeit noch viel entschiedener Kierkegaard, aber man kann auch genau studieren, was nicht, ja, da bin ich schon sehr sicher, was er nicht rezipiert. Bei Kant rezipiert er nicht die praktische Philosophie. Ne? Er kennt keine egalitäre Ethik in der Zeit.
Also in dem Grundproblem der Phänomenologie interpretiert er die Kants praktische Philosophie.
Aber nicht.
Und zwar nicht nur rein destruierend.
Aber er kennt keine sozusagen konstruktive, produktive Aufnahme des normativen Gehalts. Da würde ich sagen, und in Sein und Zeit ist das erst recht nicht mehr zu finden.
Stimme ich Ihnen auch nicht zu.
In Sein und Zeit, das ist eine Ethik des rein Individuellen. Und sehr interessant ist, dass die Eigentlichkeitskategorien, die Verzweiflungsanalysen Kierkegaards im Hintergrund stattfinden, aber natürlich immer rausgelöst aus dem theologischen Paradigma. Das findet nicht mehr statt.
Sehe ich nicht.
Das müsste man am Text zeigen können.
Ich glaube, das ist auch möglich. Meiner Ansicht nach ist natürlich das Gewicht, die Eigentlichkeit und aber es soll gerade gezeigt werden, dass die Eigentlichkeit Bedingung der Möglichkeit von normativer Ethik sein kann. Genauso wie er sich gegen die Theologie, nicht gegen die Theologie an sich stellt, sondern meint, dass die Theologie nicht ursprünglich genug sich zeigt. Ja, also meiner Ansicht nach ist da durchaus Raum für Normativität. Ja, aber das ist natürlich eine große Frage.
Also ich wollte nur noch mal verdeutlichen, also ich habe jetzt hier keine Gesamtdeutung Heideggers vorlegen wollen, sondern ich habe eben ein bestimmtes antimodernistisches Narrativ in meinem eigenen Fach rekonstruiert, was eben in seine Äußerungen in schwarzen Heften eben nicht so überraschend erscheinen lässt. Das ist also alles, was ich machen wollte. In Heidegger der 20er Jahre kann ich wirklich nicht beurteilen. Ich würde höchstens sagen, wenn Sie sagen, er hielt eine ursprünglicher denkende Theologie für möglich, das ist in Anführungszeichen ein modernistischer Impuls. Das wollten die Reformtheologen vor 1900 auch, aber das ist jetzt kein großer Erkenntnisgewinn. Dann.
Ja, vielen Dank für den hervorragenden Vortrag. Ich habe eine ganz kurze Frage. Mich interessiert nicht als Politologe, sondern als persönlich, als evangelikaler Protestant, gerade das Katholische im Heidegger und ihre Einlassung. Muss man denn fairerweise immer das Adjektiv römisch-katholisch dazu denken? Das habe ich ja kurz erwähnt, katholisch sagt ja eigentlich nichts aus. Muss man nicht vom römisch-katholischen Antimodernismus fairerweise sprechen? Denn als wiedergeborener Christ bin ich zunächst auch Katholik, halt nicht in ihrem Sinne und auch nicht im heideggerischen Sinne, ganz klar nicht. Ja.
Das ist natürlich auch eine Kulturkampfbestimmung, dass man römisch-katholisch sagen muss, sage ich jetzt mal quasi, wenn ich mir den Habit eines ultramontanen Katholiken anziehe. Aber Sie haben natürlich recht, also ich spreche schon von der römischen Kirche. Das ist völlig klar, aber selbst römisch-katholisch ist kein historisch-analytischer Begriff. Ja? Also unser Haufen ist wesentlich bunter, als man sich das von außen immer vorstellt. Das ist also tatsächlich, ja.
Ich habe noch zwei Fragen und dann würde ich die Runde schließen. Sie hatten sich noch mal kurz gemeldet, bitte, und dann Herr Esbach.
Ich glaube, eine wichtige Station Heideggers ist, ich möchte es mal etwas plakativ sagen, die Verletzung seines Narzissmuses in dem am Bodensee. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Ort hieß, an dem der junge Heidegger in den Jesuitenkolleg aufgenommen wird. Und es geht darum, ob er in das Noviziat aufgenommen wird. Und da gibt es eine Probezeit, ich glaube, von 14 Tagen. Und er erfüllt diese Bedingungen dieser Probezeit nicht. Wir wissen natürlich nicht, was in dem entscheidenden Gespräch zwischen dem, wie soll man sagen, dem Leiter dieses Kollegs und dem Leiter dieser Periode, in der Heidegger aufgenommen worden sollte, und dem Heidegger in dem Gespräch vorging. Aber man könnte sich vorstellen, dass hier Heidegger so etwas wie eine ungeheure Kränkung erlebt hat, ein biografisch-pathologisches Moment. Er spricht ja dann auch immer von dem Pfahl im Fleisch, der ihm durch diese Abkehr vom Katholizismus geblieben ist. Aber dieses Moment von Meßkirch, die Erfahrung von Meßkirch, über die wir natürlich nichts wissen, aber wir könnten vermuten, dass hier solch eine narzisstische Kränkung auch eine große Rolle gespielt hat. Und das wäre neben dem, was Sie als das katholische, zum Beispiel süddeutsche Milieu bezeichnen, als die Heimat und so weiter, wäre das auch spekulativ wichtig.
Ja, also das ist ja im ersten Heidegger-Jahrbuch und eigentlich sehr schön rekonstruiert, denke ich. Es ist ja österreichischen Teil am Bodensee, muss ja bedenken, die Jesuiten sind im Reich eben noch verboten gewesen bis 1918. Er hat Herzbeschwerden bekommen bei einer Bergwanderung. Ja. Er hat auch später, Herr Ott, korrigieren Sie mich, in seiner Studienzeit etwas gehabt, so einen leichten Burnout, wird man heute vielleicht sagen. Josef Sauer hatte das auch. Der ist 2 Jahre aus dem Verkehr gezogen worden, nachdem er hier 3 Jahre sich quasi überstudiert haben. Also das sind, ich würde jetzt da nicht psychologisieren, aber sowohl die, sagen wir mal, die nervösen Herzbeschwerden als auch die anderen Dinge, das sind natürlich quasi dann auch Somatisierungen von, sagen wir mal, inneren Kämpfen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das für ihn dieser Ausschluss aus dem Noviziat, dass das so eine Demütigung war, sondern vielleicht war er sich selber nicht so im Reinen mit diesem Weg eben zum Priestertum. Und er hat ihn dann ja erneut angetreten, hier quasi im Collegium Borromeum dann, und ist dann ein Stück weit gegangen und hat sich dann ja quasi dann doch anders entschieden. Also insofern hat ihn ja auch relativ rasch geheiratet. Also insofern, da würde ich jetzt, aber das ist natürlich reine Spekulation, ich würde es nicht als Demütigung oder Trauma sehen, sondern da hat vielleicht eben sein Körper ihm signalisiert, dass er hier eigentlich gar nicht sein will. Ja? Vielleicht ist es so gewesen. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Ja,
ja. Ja, Herr Arnold, vielen Dank für den Beitrag. Ich will nur eine Ergänzung machen zu dem Punkt, weil doch der Ultramontanismus so in die antimoderne Ecke vollgestellt wurde nach dem Antimodernistenheit. Wenn man heutige Untersuchungen zur Religionsgeschichte des 19. Jahrhunderts, die Sie auch kennen, wird man feststellen, dass der Ultramontanismus eine Modernisierung der Religion im 19. Jahrhundert bedeutet hat, wo der Protestantismus und andere überhaupt gar nicht mehr mitkamen. Also Nipperdey hat das ja in seiner Geschichte nochmal deutlich gesagt, für die moderne Gesellschaft war dank des Ultramontanismus der Katholizismus besser vorbereitet als die Protestanten. Ein Punkt war zum Beispiel die nicht vorhandene Landesherrschaft etc. Das ist doch etwas, was in den 20er Jahren noch weiter wirkt. Also wenn man Max Weber liest, da feiert er eigentlich den Jurisdiktionsprimat des Papstes und die Kirchenorganisation in seiner Bürokratietheorie als eine modernste Institution, die eigentlich vorbildlich ist für die Organisation von Massengesellschaften. Die katholische Kirche ist ein moderner Großbetrieb mit sozusagen einer bürokratischen Verwaltung. Also das, nur, ich will das sagen, und man kann natürlich auch römischer Katholizismus und politische Form von Karl Schmitt auch noch mit dazu nehmen. Es ist jetzt keine Kritik an Ihrem Beitrag, ich wollte das nur sagen. Diese Wahrnehmung des Ultramontanismus als eines modernen Phänomens hat natürlich Wirkung dann auch weiter gehabt in der Unsicherheit, um was es sich denn bei der Kirche da gehandelt haben soll oder nicht. Und übrigens auch Hitler hat bis zu seinem Tod Kirchensteuer bezahlt, wollte ich einfach auch nochmal ergänzen, was nicht bekannt ist.
Es ist auch trotzdem Apostat gewesen. Gut, aber also klar, ich hatte ja auch Graf erwähnt, der ja auch auf diesen Punkt raus will, oder Sie können es auch bei Kaufmann oder Gabriel sehen, also quasi dieser Vereinskatholizismus, vor allem in Deutschland so als Durchlauferhitzer in die Moderne hinein. Und da läuft natürlich, sagen wir, auf der Ebene viel an Modernisierungsprozessen. Nur führt, das ist ja gerade ein Punkt dieser sogenannten Modernismuskrise denn unter Pius X. Also sagen wir mal, diese mobilisierten ultramontanen Katholiken, die diese Strukturen haben. In diesen Strukturen kommt es aber dann eben immer mehr auch zu, sagen wir mal, Effekten der Selbstverwaltung, wo hierarchische Kontrolle relativiert wird. Und das motiviert eben das kirchliche Lehramt einzugreifen. Also Pius X. löst in Italien alle bestehenden Laienorganisationen auf und gründet neue. Ja, also eben, da wird quasi gerade dieser Modernisierungsprozess gebrochen, also quasi überall da, wo denn diese Modernisierungsprozesse quasi denn auch eine inhaltliche Dimension, wo Partizipation denn eingefordert wird, bekommen, da kommt es denn zu Friktionen und gerade eben in Deutschland aufgrund der besonderen Situation hier hat Rom eben nicht voll durchgegriffen, deshalb haben wir eben weiterhin die christlichen Gewerkschaften, die Zentrumspartei und so weiter und die sind ja ideologisch auch anders geprägt als das, was ich hier vorgestellt habe. Da gibt es ja nochmal ideologische Alternativen auch zu dem, was ich hier vorgestellt habe.
Ich möchte einige Ausführungen machen, ganz kurze zu Fragen, die aufgetaucht sind zu dem Heidegger auf dem Wege zum Priestertum, würde ich mal sagen. Das war zunächst der Versuch, bei den Jesuiten unterzukommen. Das hat aber bereits, wurde gesagt, das konnte nur über Österreich gehen. 1909 hat er da in einer Art Vornoviziat, kann man das wohl nennen, sich eingefunden. Und zu dieser Ausbildung, die ein paar Wochen gedauert hat, gehörte auch ein ziemlich strenger Marsch auf einen der Berge dort. Und diesen Marsch hat er nicht heil überstanden. Das heißt, er ist erschöpft gewesen, musste abbrechen. Das genügte wohl für die Bemerkung, die Missus est, so steht es in der in dem Tagebuch dort bei den Jesuiten. Er ist entlassen worden und dann ging er auf das Freiburger Collegium Borromeum, also die Theologie in Freiburg. Und da hat er nun, das war 1909 Jesuiten, 1911 im vierten, am Ende des dritten Semesters einen Schwächeanfall bekommen, sodass er von dem Vertrauensarzt des Collegium Borromeum einbestellt worden ist. Das war im ausgehenden Wintersemester 1911 auf 12, nein, auf 10 auf 11. Und dieser Arzt hat empfohlen, er möge doch mal ein bisschen aussetzen. Und das Aussetzen bedeutete aber das Aus für ihn. Er ist dann in seiner Heimat Meßkirch als verkrachter Student gewissermaßen eingekehrt und wusste nicht, wie es weitergehen wird, auch finanziell. Denn vorher war er innerhalb des Collegium Borromeum finanziell gesichert. Das sind alles Dinge, die man zwar kennt, aber man müsste sie noch etwas genauer untersuchen, um den frühen Heidegger, der hier schwere Wunden erlitten hat, sowohl bei den Jesuiten als auch hier im Collegium Borromeum vom Vertrauensarzt. Das heißt also, er ist unterbrochen worden, mit Gewalt kann man sagen, auf dem Weg zum katholischen, römisch-katholischen Priestertum.
Ja, vielen Dank. Wir beenden die Diskussion an dieser Stelle. Zunächst dir nochmal, Klaus, herzlichen Dank für Vortrag und Diskussion. Applaus